Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
Hallo und herzlich willkommen beim Lehrhelden-Podcast. Heute wieder 5 Fragen an. Und zwar haben wir unser Versprechen wahrgemacht. Wir haben David Tepasse ein zweites Mal eingeladen. Vor genau einem Jahr, vor fast genau einem Jahr, haben wir schon mal mit David gesprochen. Und heute freuen wir uns, dass er wieder dabei ist. Bevor wir einsteigen ins Interview, noch mal ganz kurzer Hinweis. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst oder auch gerne irgendwie Rezensionen schreibst, wenn es dir gefällt. Aber ganz besonders freuen wir uns, wenn du an info@lehrhelden.com deine Wünsche, Anregungen und Ideen schickst. Einfach sagen, ach, ich möchte gern mehr hiervon oder davon oder den möchte ich unbedingt mal im Interview hören. Da freuen wir uns gerne, das dann auch mal zu verwirklichen für dich. Liebe Andrea.
Ich übernehme mal. Ich danke dir, Silvia. Und ja, ich freue mich genauso wie du, dass David heute dabei ist. Hallo an dich, David.
Hallo Andrea, hallo Silvia.
Es kann ja sein, dass manch neuer Zuhörer, manch neue Zuhörerin im letzten Jahr dazugekommen ist und dich gerade noch nicht persönlich so kennt. Und deshalb auch heute noch einmal die Frage an dich, David. Magst du noch mal ganz kurz in 2, 3 Sätzen dich kurz vorstellen und dann steigen wir mit den 5 Fragen ein.
Ja, also ich bin stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Hasewinkel und vielleicht, weil das ja gerade gleich mit Sicherheit auch noch zur Sprache kommt, auch Vater zweier Kinder, die gerade in der Krise auch das miterleben durften, Distanzlernen und sowas. Und ich beschäftige mich viel mit Digitalität, Digitalisierung und bin nebenher auch noch Informatiklehrer.
Ja, danke dir. Und da sprichst du schon was Wichtiges an. Ne? Das war auch so eins deiner Herzensthemen. So hatten wir dich auch wahrgenommen, wo wir im letzten Jahr zu gesprochen haben, nämlich Digitalität in der Schule. Das war ja letztes Jahr so ein Schwerpunkt. Und ich möchte heute mit der ersten Frage auch tatsächlich nochmal da anknüpfen. Denn wir sind tatsächlich total neugierig, was du zu unserer ersten Frage mitgebracht hast. Also 365 Tage circa später. Und eben gleichermaßen viel neue Erfahrung im Gepäck zu diesem Thema Digitalität, auch bei euch in der Schule, vielleicht aber auch in deinem Netzwerk, in anderen Schulen, mit denen du auch in Kontakt bist. Was würdest du sagen, wenn du jetzt gerade mal innehältst und zurückblickst auf diese vergangenen Tage und Wochen? Was hat sich in diesem Jahr nochmal in Bezug auf Digitalität bei euch oder in den Schulen getan? Was konntet ihr noch dazu lernen? Ihr wart ja schon auf einem sehr guten Weg, aber was ist vielleicht noch dazu gekommen?
Ja, ich glaube, wir haben noch viel deutlicher gemerkt bei uns, dass es bei dem Thema gar nicht so sehr ums Technische geht, sondern also quasi das Digitalität bildet ja auf der einen Seite Digitalisierung ab, die ja die technischen Komponenten umfasst und nebenher ganz andere Bereiche ab, die nachher dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert zum Beispiel arbeiten können. Und genau das ist eigentlich das große Thema, mit dem wir uns im letzten Jahr sehr stark befassen durften, mussten. Also ich glaube, jede Schule ja irgendwie, ne? Weil ja eigentlich alle Schülerinnen und Schüler so sehr auf sich selbst gestellt waren, indem eben das geschützte Umfeld Schule so ein bisschen rausgeflogen ist und man dann doch viel von zu Hause arbeiten musste. Und das hat ja ganz viel, mache ich das jetzt an meinen Kindern fest, damit zu tun, dass die sich selbst strukturieren mussten zum Beispiel auch. Weil vielleicht auch die Eltern jetzt gerade nicht zu Hause waren und die Kinder dann auch selbstständig aufstehen mussten, sich den Tag so ein bisschen planen mussten. Und ich glaube, das hat nochmal deutlich gezeigt, also uns als Schule sehr deutlich, wo es vielleicht auch noch hapert in dem Bereich, ne? Nämlich, dass das vielleicht noch nicht so besonders ausgeprägt ist, dass Schülerinnen und Schüler das vielleicht nicht so können, weil wir viel in Schule eigentlich vorwegnehmen. Also ich glaube, Schule ist viel zu, ja, das kommt schon vom Namen, wir sind total verschult, ne? Also irgendwie durchgeplant. Der Tag fängt um 8 Uhr an und hört um 15 Uhr auf. Und so die typische Frage, was machen wir heute, das zeigt ja eigentlich schon so, dass das nicht vom Schüler ausgeht, sondern der Lehrer bringt eine Idee mit in den Unterrichtsraum und sagt dann den Schülerinnen und Schülern, was zu tun ist. Und jetzt war genau die Situation ja umgekehrt, ne? Also die Schülerinnen und Schüler hatten irgendwie Aufgaben oder Projekte oder was auch immer und mussten sich damit selbst strukturieren. was natürlich nicht so gut funktioniert hat dann an einigen Ecken. Das ist jetzt so eine Perspektive bei uns gewesen, ne? Ich glaube, die hatte eigentlich jeder, aber wir hatten ja eine Situation, dass zumindest die technische Infrastruktur bei uns an der Schule schon ganz gut funktionierte und auch die Systeme, mit denen wir gearbeitet haben, sehr etabliert waren. Was ich wahrgenommen habe, dass das ja an ganz wenigen Schulen so war. Also weder das eine noch das andere, vielleicht sogar in Kombination. Und diese Schulen hatten dann noch mehr damit zu kämpfen, dass irgendwie quasi von einem Tag auf den anderen technische Infrastruktur geschaffen werden musste und auch ein Lernmanagementsystem irgendwie aufgesetzt werden musste, weil natürlich sowas wie Distribution von Aufgaben über E-Mails überhaupt gar nicht funktioniert, ne? Dann fehlt ja zum Beispiel der Rückkanal oder man wird überschüttet. Es müssen Konzepte aus dem Boden gestampft werden, wie man damit umgeht. An den Stellen waren wir als Schule schon relativ gut aufgestellt und haben uns dann quasi mit den dahinterliegenden Problemen beschäftigen können, die mindestens genauso wichtig sind, ne? Und ich glaube aber, dass quasi, und ich muss sagen, auch wir waren damit schon überfordert, diese Sachen zu machen, aber ich glaube, wir wären noch überforderter gewesen, wenn beide Sachen übereingekommen wären. Und ich denke, das hat man an einigen Schulen gesehen. Und eine zweite Geschichte, die ich wahrgenommen habe, also bei uns hat das ja ganz gut funktioniert alles. Und trotzdem haben wir Schülerinnen und Schüler verloren. Und mehr Schülerinnen und Schüler als normal. Und das hat uns auch nachträglich gestimmt, weil selbst, also wir hatten am Anfang schon die Überlegung, dass wir ja gute Strukturen etabliert haben. Wir haben zum Beispiel die Study Hall aus dem Boden gestampft bei uns, die echt gut läuft, lief. Jetzt haben wir ja Ferien erstmal. Die Idee war ja, dass die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause Probleme haben, zu uns in die Schule kommen können und arbeiten können und so einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das ist von der Idee her super und das haben auch einige angenommen. Aber es gibt trotzdem einige Schülerinnen und Schüler, die und vielleicht auch Eltern, die das gar nicht wollen und die Schülerinnen und Schüler sind da nicht ansprechbar und die erreicht man in der Schule schon noch. Die brauchen eben so eine Struktur. Und ich glaube, dieser Anteil der Schülerinnen und Schüler, die so verloren gegangen sind, die ist bei uns sehr gering gewesen, dieser Anteil. Der ist an anderen Schulen, weiß ich, auch deutlich höher gewesen. Und ich glaube schon, dass das gefährlich ist. Das zeigt nochmal, dass dieser Ort Schule total wichtig ist, ne? Allerdings auf der anderen Seite auch nicht. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein Schwenk zu weiteren Fragen, die wir gleich wahrscheinlich noch im Blick nehmen werden. So eine Befürchtung, die ich habe, dass wir jetzt irgendwie, man sieht das ja auch gerade wieder bei der EM, ne? Es geht zurück zu der Zeit zu davor, das ist ja ganz erschreckend alles, wie schnell das alles wieder vergessen ist. Und ich glaube, in Schule kann genau das auch passieren, dass wir irgendwann wieder dazu kommen, in sehr baldiger Zeit, dass alles das, was wir jetzt gerade gemacht haben, und da waren ja gute Sachen dabei, so über Bord geworfen werden und wir machen doch wieder eigentlich Schule wie zuvor. Und das möchte ich vermeiden, weil ich glaube, das kann man gut vermeiden.
Das war ein guter Übergang zu meiner Frage, lieber David. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Denn wir wollen heute ja gar nicht schwerpunktmäßig über euch und eure Schule, also über die Schule in Hasewinkel sprechen, sondern wir wollen ein ganz anderes wichtiges Thema in den Fokus nehmen, wo wir dich ja auch aufgespürt haben. Und zwar möchten wir über zeitgemäße Prüfungskultur sprechen, denn das liegt dir ja auch sehr am Herzen. Das hattest du letztes Jahr auch schon angedeutet. Nicht zuletzt auch im Zuge der Digitalisierung, Digitalität, kann man Prüfungen anders gestalten. Dein Engagement dafür bringst du sogar in dem Verein ein Institut für Prüfungskultur. Der hat sich ja erst im Dezember 2020 gegründet, wie wir recherchiert haben. Und kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal erklären, wofür setzt sich dieser Verein genau ein? Und was ist denn deine Rolle dabei?
Ja, ich fange vielleicht mal mit etwas ganz Aktuellem an. Also wir haben uns gestern zum Beispiel mit einem Teil des Vereins getroffen. Also zum einen muss man sagen, dass dieser Verein ja so geografisch gesehen sehr weit verteilt ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in die Schweiz hinein. Und wir uns tatsächlich noch nie präsentisch getroffen haben, also so face-to-face mit allen zumindest. Es gibt aber schon einige, die hier drumherum wohnen, unter anderem halt mein Kollege Lars Zumbansen. Und gestern habe ich mich mit ihm und einer anderen Kollegin getroffen und wir planen gerade ein Präsenztreffen von den Vorstandsmitgliedern zum ersten Mal. Ne? Der Verein hat sich gegründet, das habt ihr gerade schon gesagt, 2020. Die Idee war, dass auf Twitter, also Twitter ist so der Ausgangspunkt dieses Vereins gewesen, sich einige von uns ausgetauscht haben darüber, dass sich die Lernkultur verändern muss. Weil, ja gut, das ist ja unser Thema schlechthin, ne? Dass Schule sich verändern müsste. Und dann die Diskussion ging schnell, und das kann man auch noch in den Tweets von damals nachvollziehen, darüber, dass ein Hebel gesucht wird, um die Lernkultur zu verändern. Und ganz häufig taucht ja dieses Argument aus, ja, die Lernkultur kann sich nicht verändern, weil ja immer diese Prüfungen dahinter stehen. Also konkret zum Beispiel diese Abschlussprüfung des Zentralabiturs oder zentrale Abschlussprüfung in der 10. Klasse. Und solange die so aussehen, wie sie sind, muss man eben auch die Lernkultur so lassen, wie sie ist. Und dann haben wir den Spieß umgedreht und gesagt, ja, nee, das ist ja nicht richtig, ne? Also dann müssten wir doch mal echt daran gehen und diese Prüfungskultur ganz dringend verändern, weil wir dann gar nicht mehr diese Argumente haben, dass wir die Lernkultur nicht verändern können. Und so haben sich, das waren damals, ich glaube, Oliver Schmitz und Hendrik Haverkamp zum ersten Mal so einen Austausch da geliefert auf Twitter und haben dann weitere Mitstreiter so rekurriert aus ihrem Bekanntenkreis. Und so kamen dann eine Menge Leute zusammen, die sich zu großen Teilen vorher maximal über Twitter kannten. Und wir haben dann genau irgendwann Ende Dezember, glaube ich, das erste Mal eine wirkliche Sitzung gehabt mit allen 16 und treffen uns seitdem regelmäßig, je nachdem, ob jetzt gerade eine aktuelle Veranstaltung anliegt, alle 14 Tage oder jeden Monat einmal zu so einer Vorstandssitzung und diskutieren aktuelle Themen. Zum Beispiel, jetzt mal um konkret zu sein, das aktuellste letzte Thema war das Barcamp, was wir durchgeführt haben. Wir haben ein Barcamp durchgeführt mit fast 400 Teilnehmerinnen. Das war für uns gigantisch, das in der Größenordnung aufzusetzen. Und es war ein unglaublicher Erfolg für uns. Ein zweites aktuelles Thema, was wir angegangen sind, ist diese Community-Plattform, wo wir Beispiele austauschen. Da sind wir direkt dabei, was machen wir da eigentlich? Also unsere Ziele sind ja, also das Metaziel ist quasi, die Lernkultur zu verändern und das zu machen über die Prüfungskultur. Und wir haben uns gedacht, wir machen das, indem wir Beispiele sammeln. Das ist ja, und Beispiele vielleicht kuratieren, also besonders ausgesuchte Beispiele kuratieren und die zur Verfügung stellen, aber auch, und das ist vielleicht das Entscheidende dabei, durch diese Community-Geschichte, Beispiele sammeln von allen möglichen Leuten und die gar nicht kuratieren, sondern die zur Diskussion stellen. Das ist ja so ein Ding der Kultur der Digitalität, dass wir diskutieren wollen über bestimmte Sachen und in den Diskurs treten sollen über Prüfungsformate. Und das passiert gerade auf dieser Community-Plattform, wo wir mittlerweile, glaube ich, 50 Autorinnen haben, die ihre Beispiele da posten. Und über die diskutieren wir dann. Und jetzt ohne zu bewerten, aber tauschen uns darüber aus, was damit dann passiert. Und so ein riesengroßer zweiter Bereich ist, dass wir natürlich viel unterwegs sind gerade, also meistens im virtuellen Raum, aber zunehmend auch wieder im präsentischen Raum und Vorträge halten. Also konkret zum Beispiel wurde ich heute angefragt von einer didaktischen Leitung an einer Schule hier nebenan, die eine Tagung haben im November. Und da wollen die mich oder einen von uns haben, der was zu zeitgemäßer Prüfungskultur am Anfang sagt. Und das ist was, das habe ich jetzt exemplarisch an mir gemacht, was eigentlich täglich an uns herangetragen wird, wollen wir nicht sowas auch begleiten, sodass wir schon großenteils sagen, das können wir gar nicht mehr. Wir müssen uns schon Veranstaltungen aussuchen, weil wir eigentlich hauptberuflich natürlich was anderes machen. Allerdings ist dieses Thema natürlich für uns extrem wichtig. Und wir versprechen uns von diesem Institut zum einen, dass wir Akzente setzen können, aber zum anderen auch, dass wir ja mit Gleichgesinnten da auf Augenhöhe sprechen können, ne? Weil das ist ja häufig so ein Problem, dass man in der Schule so als Einzelkämpfer unterwegs ist, viele von uns auch, und dann da in diesem Institut einfach eine Möglichkeit haben, mit Gleichgesinnten was Neues auszubrüten, was man machen kann, um mit Leuten in Kontakt zu treten.
Das hört sich total inspirierend an, wie ich finde. Und ich erinnere gerade an das Gespräch von vor einem Jahr, denn da hast du auch schon die Lanze fürs Vernetzen und fürs Miteinander gebrochen. Ich meine zumindest, dass wir da sehr bewusst nochmal angehalten haben, weil genau das, ne, die oft empfindet man sich als Einzelkämpfer im Kontext der Schule, als Lehrkraft. Und da miteinander in Kontakt, in Diskurs zu treten, so wichtig sein kann, um etwas nachhaltig auch wirklich in Veränderung zu bringen. Großartig. Wir verlinken auch alles zu euch und eurem Institut in den Smart Notes. Also wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal Bescheid, wo sie euch finden können und auch mitmachen können vor allen Dingen.
Genau, und Andrea, da will ich noch mal kurz einhaken, weil ja, wir ja im Juni haben wir ja die Kanzlerin der Alanus-Hochschule bei uns auf dem Podcast gehabt und Mirle Chakmala haben wir da ja auch noch mal drüber gesprochen, wie sich die Prüfungskultur verändern darf. Wobei das gar nicht das Hauptthema war. Aber ich erinnere, dass das auch nochmal so ein ganz inspirierender Punkt war.
Mhm. Absolut.
Ja, genau, mit Müller haben wir auch schon mal geredet. Also wir sind mit vielen Menschen in Kontakt, die da an entscheidenden Stellen sitzen. Und Müller ist da natürlich auch einer. Ja.
Cool. Ja, das ist schön, dass sich das alles so, dass die Fäden irgendwo auch immer wieder zusammenlaufen. Also da scheint wirklich was nachhaltig in Bewegung zu kommen. Und ja, dafür seid ihr auch da, ne? Das ist großartig. Ich bin bei der Recherche auch nochmal für unser Gespräch heute auf einen Satz gestoßen, der mir auch sofort so ins Auge stieß. Und du hast das gerade auch schon so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstanden habe, angedeutet. Und zwar steht auf eurer Seite des Instituts, Prüfungen sollen der Förderung von Lernprozessen dienen. Meist ist es allerdings umgekehrt, dass Lernprozesse nur der Vorbereitung von Prüfungen dienen. Das war ja auch schon so etwas, was du gerade auch schon so angedeutet hast. Ich finde das auch eine richtig gute Vision, beziehungsweise Silvia und ich haben beide schon gesagt, ganz genau das braucht. Hast du mal ganz konkrete Beispiele für uns, die eben genau dafür stehen, wo du sagst, das ist das die Veränderung in der Prüfungskultur im Format, was sich dann eben auch aufs Lernen auswirkt. Denn, das möchte ich auch noch mal kurz ergänzen, ich habe auch schon mit vielen Lehrkräften in letzter Zeit gesprochen und ich weiß, dass die versuchen, neue Wege auch auszuprobieren und auch zu gehen. Und du hast das ja auch schon beschrieben, dass das teilweise auch je nach Kontext, je nach Mitteln sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das ist mir auch aufgefallen. Manchmal geht es nur darum, das ist schon, sobald ein anderes Medium genutzt wird, ist es quasi eine andere Prüfung. Ich glaube, ihr meint aber noch was anderes. Und ich habe auch schon gehört von total projekthaften Prüfungsformaten. Also da war schon eine ganz große Spanne dabei. Was ist denn da so deine Empfehlung, wenn du sagst, das wäre wirklich etwas, womit wir diesen Wandel auch initiieren und wenn wir mal das Pferd von hinten aufzäumen, eben die Prüfung verwandeln, verändern?
Ich fange vielleicht mal noch mit was Grundsätzlichem an. Wir hatten vor 2 Wochen ein Gespräch, oder 3 Wochen ist es vielleicht auch schon, ein Gespräch mit Felix Winter, der ja über formatives Assessment und Feedback und sowas extrem viel macht. Der hat uns nochmal darin bestärkt bei dem Weg, den wir gehen. Der ist eher so, also ich kenne ihn persönlich auch, weil wir zusammen am Oberstufenkolleg früher mal gearbeitet haben, zumindest ein Jahr lang zusammen. Und der ist eher so ein Reformpädagoge, auch schon immer gewesen, so wie das Oberstufenkolleg eben auch reformpädagogisch ist. Und er hat uns nochmal darin bestärkt, dass vieles von dem, was wir da gerade machen, natürlich überhaupt nicht neu ist, ne? Also gar nicht. Die Ideen, die sind mindestens schon 20, 30 Jahre alt, sind aber tatsächlich, und ich glaube, das ist jetzt die Chance, zum damaligen Zeitpunkt an ganz vielen Schulen einfach nicht in die Regel, in die Breite getragen worden. Und vielleicht, so denken wir zumindest, ist in der Kultur der Digitalität gerade eine Möglichkeit da, genau das umzusetzen. Ich versuche das mal an so ein bisschen so ein Beispiel deutlich zu machen. Ich selbst habe 2 Beispiele da veröffentlicht auf unseren Seiten. Ich fange jetzt mal mit dem auf der Community-Seite an. Das kann man da auch ganz gut nachlesen. Das ist so ein bisschen projektartig. Es geht in dem Beispiel darum, dass wir ein Projekt gemacht haben, ein Softwareprojekt im Differenzierungskurs, und es geht in Informatikprojekten immer darum, dass irgendwie eine Software entwickelt wird. In dem Fall ging es darum, dass ein Spiel entwickelt wird von Schülerinnen und Schülern. Und dieses Spiel ist mit Scratch, mit so einer visuellen Programmiersprache umgesetzt, und die Schülerinnen und Schüler haben vorher erstmal so grundlegende Elemente dieser Sprache kennengelernt. Das ist so eine visuelle Sprache, wo man so ohne große Vorkenntnisse so Elemente reinziehen kann. So, und wir hatten jetzt so eine Projektphase, die sich über, ich glaube, 3 oder 4 Doppelstunden erstreckte, also zeitlich. Man sieht jetzt übrigens, ich komme da vielleicht mal ganz kurz schon zu, wir arbeiten mit Schiebereglern. Und jetzt, also im Institut arbeiten wir bei Prüfungsformat mit Schiebereglern. Und an dieser Stelle sieht man, es gibt schon so einen Schieberegler, den ich jetzt gerade nehme. Man könnte jetzt sagen, das ist zeitlich sehr weit, ne? Dann wäre das jetzt vielleicht über Monate hinweg, dieses Prüfungsformat. In dem Fall ist es zeitlich vielleicht weiter links, also ein bisschen enger gefasst, weil ich das im Unterricht bearbeite innerhalb von 3 Doppelstunden. Und innerhalb dieser Zeit hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, an ihren Projekten zu arbeiten. Und das Spannende dabei jetzt war zum einen, die haben das ja natürlich nicht alleine gemacht, sondern zu zweit gemacht, haben sich da vorher über Bewertungskriterien ausgetauscht, also haben sich Spiele angeguckt im Netz, das machen die ja eh, die spielen ja Spiele, haben sich angeguckt, was ist für Spiele entscheidend und wichtig und was wollen sie unbedingt umsetzen bei diesen Spielen. Das heißt, die haben grundlegende Bewertungskriterien gearbeitet, sowas wie leichte Bedienbarkeit, anspruchsvoll, und haben für sich ein Ranking gemacht bei diesen Kriterien. Und basierend auf diesem Ranking und diesen Kriterien sind sie jetzt an die Arbeit gegangen und haben ihre Spiele entwickelt. Und die Bewertung dieser Projekte, die hat dann nicht klassischerweise durch mich stattgefunden, sondern durch eine Peer-Feedback-Schleife stattgefunden. Also konkret haben die Schülerinnen und Schüler erstmal die Gelegenheit gehabt, ihre Projekte also gegenseitig zu spielen. Das heißt, wir haben das in Distanz gemacht. Es war also auch gar nicht möglich, vor Ort da was zu machen, sondern wir hatten ein Miro-Board, wo die ihre Projekte reingestellt haben mit Links. Und alle anderen hatten dann die Aufgabe, diese Projekte zu spielen, was wir natürlich total gerne gemacht haben, ne? Also Spiele zu spielen und diese Spiele dann eben auch ein Feedback zu geben, ne? Also ein prägnantes Feedback zu diesen Spielen zu geben, basiert auf den Kriterien, die sie gemeinsam erarbeitet haben. Und im Anschluss daran, und das ist jetzt das Entscheidende eigentlich, und da verändert sich Prüfung, glaube ich, war es jetzt nicht so, dass danach eine Note stand, die stand dann auch da irgendwie, aber viel entscheidender war dabei, dass die Schülerinnen und Schüler ein Feedback bekommen haben und dieses Feedback ist lernförderlich, weil sie jetzt eine Möglichkeit hatten und das haben wir danach auch gemacht, das umzusetzen. Also sie haben zum Beispiel, stand da sowas drauf wie in Level 3, das ist viel zu schwierig, ich komme da überhaupt nicht weiter, ja, da müsste man sich was überlegen oder aber es wäre super, wenn da eine Möglichkeit eingebaut wäre zu cheaten. Also da waren unterschiedlichste Sachen. Oder zum Beispiel, dass die Mausbedienung ist nicht intuitiv. Das ist ja entscheidend gewesen. Das wollten wir unbedingt umsetzen. Ne? Sowas waren so Feedback-Sachen, die da reinkamen. Und die hatten jetzt die Möglichkeit, genau ihre Sachen umzuändern und das nochmal zu überarbeiten. Das ist ja was mit unseren Prüfungsformaten gerade überhaupt nicht so ist. Ne? Man schreibt eine Klausur und die Klausur kommt dann zum Lehrer, zur Lehrerin und der Lehrer, die Lehrerin bewertet das Ganze, gibt das zurück und wenn man Glück hat, liest die Schülerin, der Schüler vielleicht noch das Feedback darunter und das war's dann. Meistens aber auch nicht mal das. Da steht nämlich eine Note und damit ist es schon gegessen. Also das, was eine Prüfung eigentlich, also was ich finde, was eine Prüfung mitbringen sollte, ist, oder überhaupt ein Feedback zu irgendwas mitbringen sollte, das ist ja da drin eigentlich, dass man das überarbeitet, dass man da rangeht und sagt, okay, das nehme ich mir an, das gucke ich mir an, ich versuche das zu überarbeiten. Oder und, das kommt vielleicht dabei noch, eine Prüfung sollte eigentlich, das hat Felix Winter auch ganz deutlich gesagt, eigentlich ein Diagnoseinstrument sein. Das Problem ist ja, momentan ist die Prüfung ein Selbstzweck. Ne? Also das ist irgendwie ein Instrument, um Schülerinnen und Schülern einzustufen, um zu sagen, du bist jetzt 3. Ne? Wie blöd eigentlich. Ne? Also es sagt ja überhaupt gar nichts. Ne? Ich kriege das gerade von meinen Kindern auch so mit, ne? wie nichtssagend und wie willkürlich so Noten auch sind. Ne? So ist gut, das mal aus einer anderen Perspektive zu erfahren. Aber eigentlich wäre es ja super toll, wenn da nicht stehen würde, du bist 3 oder vielleicht sogar 5, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Aber es ist egal, ob du 5 bist oder 3 bist, wir machen nachher alle gleich weiter. Oder ob du 1 bist. Ne? Wir machen nachher trotzdem mit dem Thema weiter. Es wäre ja viel sinnvoller, wenn man sagen würde, als das halt ein Diagnoseinstrument zu nehmen und sagen würde, okay, ihr habt schlecht abgeschnitten, ihr habt besser abgeschnitten. Jetzt gibt es unterschiedliche Wege daran zu gehen und wir arbeiten das jetzt mal auf. Aber das macht Schule ja auch nicht. In der Schule machen wir ja nach so einer Klausur genauso weiter wie zuvor. Im Idealfall differenzieren wir so ein bisschen Binden, aber das ist ja gegessen. Ne? Also das ist ja Makulatur, weil wenn ich feststelle, dass ich da totale Überflieger drin habe und auf der anderen Seite Schülerinnen und Schüler habe, bei denen eigentlich momentan schon Hopfen und Malz verloren ist, dann hilft es ja gar nichts, wenn ich Binden differenziere dabei. Dann müsste ich ja viel stärker rangehen und denen individuelle Wege öffnen. Und das machen wir ja in Schule sehr, sehr selten. Also zwei Sachen. Ne? Zum einen, das, was man an meinem Beispiel gesehen hat, ist, glaube ich, diese dass ein Prüfungsformat eigentlich gar nicht abgeschlossen sein soll. Ne? Also für mich ist so ein Prüfungsformat, wenn es denn zeitgemäß ist, was weiter wächst. Ne? Und das kann man auch mit, also das war jetzt auf Informatik bezogen, ich bin mir aber sicher, dass das bei anderen Sachen auch geht. Zum Beispiel im Deutschunterricht kann ich mir gut vorstellen, wenn die, weiß ich nicht, ein Essay schreiben oder ein Gedicht oder ein Leserbrief oder so, dass die ein Feedback bekommen, von wem auch immer, und das dann auf Grundlage des Feedbacks auch überarbeiten. Ne? Und vielleicht dann irgendwann mal so einen Leserbrief veröffentlichen oder so. Ne? Und dann das weitergeht. Ne? Vielleicht gibt es eine Antwort darauf oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Oder einen Blog-Eintrag, ne? Und dann steht das zur Diskussion. Also das ist ja, finde ich, eine spannende Geschichte. Also das ist jetzt auf mein Format bezogen, so Feedbacks müssten da rein und diese Überarbeitung. Und die andere Geschichte ist eben dieses Diagnoseinstrument. Ne? Also dass so eine Prüfung auch ein Diagnoseinstrument sein soll und nicht nur ein Selektionsinstrument, wie es denn häufig bei uns so ist. Ne?
Das hast du ganz schön leidenschaftlich gerade erzählt. Ich erinnere das in meiner Schulzeit, wenn ich irgendein Fach hatte, wo ich nicht so gut war, dann habe ich mich da irgendwie durchgewirkt und ich wusste, die Note wird nicht gut, aber ich hatte es ja hinter mir. Und wie du gesagt hast, das wurde ja dann auch nicht weiter behandelt. Ich wusste ja, jetzt habe ich es überstanden. Es hat ja auch eigentlich keinen Menschen dann weiter interessiert. Und wenn ich es gebraucht habe für irgendetwas, dann hätte ich mich selber noch damit beschäftigen müssen. Also das ist ja, wir lernen nur, um irgendwas zu erreichen, was im Lehrplan steht, aber nicht, damit ich hinterher auch wirklich was verstanden habe. Also das ist nicht der Schwerpunkt. Und das, finde ich, hast du jetzt auch nochmal ganz klar und deutlich gemacht. Ich habe ja auch ein Kind auf der Grundschule und ich sehe das auch bei ihr manchmal, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, manchmal mit Heulen und Schreien, weil sie war gerade nicht da für dieses Thema. Aber ich musste das mit ihr machen, ob sie es wollte oder nicht. Und das war ja wie ein Kampf und den fand ich auch wirklich sinnlos, muss ich sagen. Und deshalb finde ich das super wertvoll, dass ihr euch darum kümmert, weil das bringt ja so viel. Wenn ich das höre, ich kann dann einen Artikel schreiben oder so ein Spiel kreieren und am Anfang bin ich vielleicht nicht so gut, aber dann hilft mir jemand. Da steckt ja viel, viel mehr noch drin als diese alleinige Feedback-Kultur und Prüfung. Also das finde ich schon mal richtig großartig, was ihr da so anschiebt. Und jetzt begleitest du dieses Thema ja auch nochmal aus einer ganz besonderen Perspektive, nämlich der Schulleitung. Und in dieser Funktion, das ist ja eine sehr wichtige Funktion zum Thema Prüfung, ne, auch Vorbild, kulturprägend und so weiter. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen konkreter machen, was braucht denn das aus deiner Sicht, also was braucht eine Schulleitung aus deiner Sicht, damit diese Prüfungskultur, die zeitgemäße Prüfungskultur umgesetzt werden kann, unterstützt werden kann? Und was sollte sie zukünftig absolut sein lassen?
Ja, also das ist eine ganz eine schwierige Frage, nicht, aber eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, ne? Weil ich glaube, dass das hat, glaube ich, viel mit der Kultur der Digitalität zu tun und mit dem Sehen von gesellschaftlichen Veränderungen und dem Ernstnehmen von gesellschaftlichen Veränderungen, ne? Solange wir so tun, als würde das, was da gerade passiert, gesellschaftlich, und das kann man auf alle Sachen beziehen, so eine Randerscheinung sein. Und wir könnten aber mit allem, was wir so machen, genauso weitermachen wie zuvor, wie das ja in anderen Maßstäben im politischen Bereich auch gemacht wird. Solange wird das da wenig Chancen geben, ne? Und dann kommt auch hält eine Prüfungskultur in Schule auch keinen Einzug, die Veränderungen mit sich bringt, natürlich. Weil unsere Prüfungskultur an Schule hat sich ja etabliert, ne? Ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, ne? Also wir machen das seit 150 Jahren und das funktioniert ja. Es kommt ja darauf an, welche Brille man aufhat, ne? Also natürlich funktioniert das, ne? Wir selektieren unsere Schülerinnen und Schüler damit, ne? Also wenn man die Selektionsfunktion nimmt, dann tut das natürlich das Ganze. Dass die Gesellschaft sich in den letzten 150 Jahren dann massiv geändert hat und dass wir das ernst nehmen müssten, das ist eine andere Geschichte. Damit ein Schulleiter das sieht und wahrnimmt, ich glaube, das hat auch ganz viel, das ist schwierig, ne? Also ich möchte jetzt nicht meine Schulleitungskollegen da angreifen und auch nicht die Ausbildungssachen da angreifen, aber ich glaube schon, dass sich insgesamt in diesem Bereich eine Menge ändern müsste. Ich fange mal mit so Fortbildungsgeschichten an. Ich glaube, dass es völlig falsch ist, und das bezieht sich auf allerlei Fortbildungen, ob das jetzt Schulleitungsfortbildungen sind oder Fortbildungen an Schule sind. Ich glaube, es ist grenzlich falsch und das zeigt eigentlich schon das Grundproblem, wenn man einen Menschen dahin holt, der einem was erzählt und alle hören zu. Das ist genauso wie Unterricht. So funktioniert Unterricht ja auch nicht, ne? Also das ist ja das typische alte Bild. Der Lehrer steht vorne, erklärt das und die Schülerinnen und Schüler hören zu und wissen das dann nachher. Das funktioniert natürlich an Schule und im Fortbildungsbereich und überall auch gar nicht. Man müsste vielmehr dahin gehen, dass die Expertise wahrgenommen wird, so wie wir das im Unterricht im Idealfall auch machen. Also wir nehmen unsere Schülerinnen und Schüler als Experten wahr, die bringen sich ein mit ihren Kenntnissen. Wir machen sowas wie eine Projektarbeit, ne? Also nicht der Kontext kommt von uns und die Idee, sondern von den Schülerinnen und Schülern. So müsste das im Fortbildungsbereich natürlich auch passieren. Also wenn ich zu einer Fortbildung hingehe, dann wäre es für mich schön, wenn es maximalen Input geben würde zu diesem Thema und danach wird ernst genommen, dass ich echt fit bin. Ja, also und ich beziehe das jetzt auf alle. Jeder, der zu einer Fortbildung hingeht, hat doch eine Expertise. Und dann muss der sich doch damit einbringen. Und ich glaube, das ist was ich glaube auch Schulleitungen zu wenig zu schätzen wissen, ne? Dass Kollegien sowas natürlich auch haben. Also wenn ich heute einen pädagogischen Tag plane, glaube ich, wäre es falsch, wenn ich den so plane, wie ich alte pädagogische Tage so kennengelernt habe. Also da gibt es irgendwelche Arbeitsgruppen, da sagt jemand was und dann nicken das alle ab. Oder es gibt vielleicht eine dreistündige Konferenz oder vierstündige, wo eigentlich der Redeanteil bei ganz vielen wenigen, also wenigen Leuten, die viel sagen, liegt. Sondern ich würde immer erwarten, dass da ganz viele Experten sind. Man tut sich zusammen in unterschiedlichen Gruppen, diskutiert und dabei kommen neue Sachen raus. Aber das und vielleicht noch eine weitere Geschichte. Ich glaube, dass diese Leitungsstruktur, so einsamer Wolf und so, dass das, das ist ja häufig das, was man mit Schulleitungen so verbindet, ne? Der hat irgendwie oder die hat keine Freunde und muss einsame Entscheidungen treffen und dafür gerade stehen. Letztes stimmt hundertprozentig, ne? Die letzte Verantwortung dafür hat natürlich die Schulleitung, der Schulleiter, die Schulleiterin. Aber wie diejenige Person zu den Entscheidungen kommt, ist, glaube ich, der entscheidende Weg dabei. Und wenn man das begreift, als ich sitze im Kämmerlein und treffe meine Entscheidungen für mich alleine, so ist das, glaube ich, nicht nur nicht zeitgemäß, sondern auch sehr unklug. Weil das ja viel damit zu tun hat mit dem Punkt, den ich gerade sagte. Ich habe ja ein Schulleitungsteam, mit dem ich zusammenarbeite. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit sehr stark wahrgenommen, dass mir das unglaublich viel bringt. Jeder hat so Expertise in bestimmten Bereichen. Ich bin auch beim besten Willen nicht in allen Bereichen gut aufgestellt. Es gibt Leute, die sind viel besser aufgestellter. Und dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. Und im Idealfall habe ich ja mein Team sogar so, also zusammengestellt, hört sich jetzt doof an, ist mein Team so zusammengestellt, dass die unterschiedlichen Leute da auch zusammenkommen und sich gegenseitig irgendwie bereichern. Und das ist ja doof, wenn ich das nicht wahrnehme. Ne? Genauso wenig wie ich das im Kollegium möchte ich das ja auch wahrnehmen durch diese Barcamps-Geschichten und im Schulleitungsteam natürlich auch. Und ich glaube, das müsste eben so eine Sache sein von Schulleitung, dass die das wahrnehmen, so Teamarbeit zu stärken. Und vielleicht, was noch dazu kommt, ist, also ich habe in der Krise wahrgenommen, dass es falsch ist, wenn man auf Signale von oben wartet. Also, weil das ist ja, glaube ich, ganz viel passiert, ne? Dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht, ne? Ganz ängstlich waren und dann erstmal nichts gemacht haben. Wir haben für uns vielfach andere Wege beschritten an unserer Schule und ich habe andere Schulen auch wahrgenommen, die das genauso gemacht haben und dabei Lösungen erarbeitet. Das hatte manchmal auch negative Effekte, sodass man das irgendwie nach 3 Tagen, nachdem wir das dann gemacht haben und damit gute Erfahrungen gesammelt haben, dann doch eine Entscheidung von oben kam, die natürlich ganz anders aussah. Aber das waren Ausnahmesituationen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir selbst tätig werden, dass wir selbstständig werden. Ne? Also es gab mal dieses Projekt Selbstständige Schule. Im weitesten Sinne sind Schulen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, das mittlerweile auch, dass sie so Eigenverantwortung für Personalgeschichten haben. Ich glaube, das muss weiter gestärkt werden. Mhm. Ich glaube, wenn Schulleitungen das mitbringen, was ich gerade gesagt habe, so Team-Sachen und sowas, dann müssen die darin gestärkt werden, dass sie eben auch handeln dürfen, dass sie was machen können, dass sie Konzepte umsetzen können. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen kann man das schon, nur das wird nicht wahrgenommen. Ne? Also das ist, ich glaube, mittlerweile, das haben wir ja gezeigt bei uns, wir haben uns nicht in irgendwelchen Graubereichen oder so bewegt, sondern wir haben alles gemacht, was legal machbar war. Das kann man machen, das muss man aber auch erstmal sehen als Schulleitung, dass es das gibt und man das machen kann. Und zum Zweiten dürfte das ruhig noch ausgebaut werden. Also Schulleitungen dürften ruhig noch mehr Möglichkeiten haben, an ihren Schulen zu agieren, dass man wirklich große Selbstständigkeiten dabei hat. Ich habe noch einen Punkt übrigens, aber der hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Den hatte ich im Vorhinein vergessen. Darf ich den noch anbringen?
Na klar.
Ja, also das war, ich bin ja vorher ganz kurz auf diese Schieberegler gekommen, ne? In der vorigen Frage. Das ist mir gerade noch so ein bisschen bewusst geworden. Und ich habe den Schieberegler ja bei Zeit so ein bisschen hin und her geswitcht. Da sind andere Schieberegler dabei bei Prüfungsformaten, die sind mindestens genauso wichtig. Ich nehme jetzt nur mal so einen anderen Schieberegler noch raus, so Hilfsmittel. Das ist ja eine Geschichte, die in Prüfungen, ich will jetzt nicht sagen verpönt, aber doch ungewöhnlich ist. Und wir, das ist allerdings auch wieder so, wir haben gerade über rechtliche Sachen gesprochen, da steht nirgendwo, ne? Nirgendwo steht, dass man in Prüfungen nichts mitnehmen darf. Das ist ein Ding, das machen Lehrer, also was heißt Lehrer? Das etabliert sich irgendwie so, ne? Dass man da sitzen muss an einem Tisch mit einem Blatt Papier und einem Stift und nichts haben darf. Das ist natürlich völliger Bullshit. Also Entschuldigung, das ist ja Unsinn, ne? Weil wenn ich jetzt eine Prüfung sehen wollen würde, würde ich doch gerne eine Prüfung gestalten, so wie sie auch, weiß ich nicht, in der Realsituation später mal ist, ja? Also das sagt man ja häufig, du sitzt da nah und musst was lösen. Aber wo um alles in der Welt hat man denn zum Beispiel nicht so ein Handy oder einen Freund, den man anrufen kann oder so? Und es wäre doch toll, und das ist ja auch einer, deswegen der Schieberegler mit den Hilfsmitteln, es ist doch super, wenn unsere Schülerinnen und Schüler in solchen Prüfungssituationen auch Hilfsmittel nutzen können. Weil ich möchte die doch befähigen, genau das zu machen. Ich möchte die doch zum Beispiel kritisch damit, die sollen kritisch Quellen zum Beispiel auswerten können. Die sollen wissen, wenn ich eine Google-Anfrage mache, was heißt es denn, wenn da jetzt ein Treffer kommt, der bei der Bild-Zeitung gelistet ist und gegenüber einer anderen Zeitung oder. Und wie gehe ich damit um? Ne? Was mache ich jetzt mit diesen Sachen, die ich da rausgefunden habe? Das ist nur ein weiteres Beispiel noch für diese Schieberegler. Und ich glaube, dass man könnte jetzt andere Beispiele raussuchen auf unseren Webseiten, die bestimmte Schieberegler so in eine Richtung verschieben. Und man muss auch gar nicht alle Schieberegler in irgendeine Richtung verschieben. Ich glaube, es ist ganz wichtig bei diesen Prüfungsformaten, dass man einfach mal ein bisschen experimentiert und eine Prüfung, die da ist, ein bisschen zeitgemäßer macht. Ne? Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu einem anderen Thema. Also ich glaube, Schulleitung spielt bei diesem ganzen Setting eine ganz entscheidende Rolle, weil nur mit einer Schulleitung im Rücken kann ein Lehrer, eine Lehrerin eben auch einigermaßen sicher für sich sowas machen. Weil wenn die Impulse kommen von der Schulleitung, das passiert auf gar keinen Fall, egal was die Regierung da sagt, weil zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen war es tatsächlich sogar gewünscht, dass man das macht, dann macht eine Schule das natürlich auch nicht, ne? Oder zumindest im Verdeckten nur. Hingegen, wenn man als Schulleitung hingeht und sagt, es gibt vom Land diese Sachen und es gibt vielleicht sogar Beispiele dafür und es gibt vielleicht sogar ein Institut, was das macht, guckt euch das doch mal an und wir machen vielleicht sogar ein Barcamp dazu, dann hat das ein ganz anderes Gewicht an der Schule. Ne? Insofern ist Schulleitung da ein entscheidender Punkt.
Ich würde das, was du gesagt hast, einfach mal polarisierend zusammenfassen. Also weg von dem Leben in der Feuerzangenbowle hin zum Manager. Weil im Grunde genommen ist das, was du beschrieben hast, wie eine Schulleitung heute funktionieren darf, auch so, wie ich ein Managerleben verstehe. Ich stelle mir ein sinnvolles, gut aufgestelltes Team zusammen, das mich in meinen Aufgaben unterstützt, die ihre eigene Expertise haben, die ich auf Augenhöhe begegne. Und ich stehe natürlich gerade für die Entscheidung, aber die unterstützen mich und das nimmt ja auch viel Last von mir. Also so habe ich persönlich das jetzt verstanden und finde das total toll, denn es gibt tatsächlich ja auch noch Lehrkräfte, die gerne in der Feuerzangenbowle leben. Aber es gibt natürlich auch genauso die andere Seite. Deshalb finde ich das nochmal sehr schön, wie du das da aufgemacht hast.
Ja, das passt ganz gut. Ja.
Und du hast nochmal Qualitäten angesprochen, die auch zu dem Wort zeitgemäß einfach so gut passen und uns in Schule ganz besonders, aber ja eben auch über diese Welt hinaus, also im echten anderen Leben auch betreffen. Und da war nochmal das Stichwort Beteiligung. Also ne, das Team, aber genauso dann eben auch die Expertisen, die dann in den Klassen sind oder so. Also dass alle diese Kultur des Beteiligens wirklich erlebbar haben täglich, das fand ich nochmal wichtig. Du hast das Beispiel Selbstständigkeit der Schule genannt und mir ging sofort auch nochmal das Wort der Selbstverantwortung durch den Kopf, wo ich mich so angeregt fühle, wo ich dachte, ja, die Schulleitung darf die Verantwortung auch abgeben und sie trägt die letzte Entscheidung, aber sie darf eben auch abgeben und durch dieses Abgeben ja auch wieder so eine Kultur des Vertrauens dadurch entsteht, machen, wie du es auch versucht hast, glaube ich, sehr deutlich nochmal anzuschieben, also sehr motivierend, ich finde.
Ja. Darf ich da ganz kurz, weil das passt ganz gut, dieses Vertrauen ist, glaube ich, grundlegend wichtig, ne? Also zum Beispiel bei Prüfungskultur ja auch, ne? Also ich bringe ja den Schülerinnen und Schülern Vertrauen entgegen, ne? Also ich öffne das und, aber nur dann, wenn ich das mache, kann ich auch damit rechnen, dass da irgendwas Gescheites bei rumkommt. Also das ist ja das, was wir jetzt gemerkt haben. Also wenn man einmal sowas gemacht hat, die Sachen sind nicht alle, aber zu großen Teilen echt sehr hochwertig und deutlich besser als das, was ich sonst so in Klausuren gelesen habe. Und es macht auch viel mehr Spaß, das zu korrigieren, ja, weil da unterschiedliche Sachen drin sind, vielleicht sogar individualisierte Produkte bei sind. Ne? Also das ist ein ganz entscheidendes Ding. Und eine zweite Geschichte, diese Demokratisierung, also Partizipation muss sich natürlich, das hast du gerade auch angesprochen, Andrea, nicht nur auf Kolleginnen und Kollegen beziehen, sondern im Idealfall tatsächlich auf die Schülerinnen und Schüler. Also wir müssen an Schule Systeme etablieren, wo Schülerinnen und Schüler in Verantwortung kommen, ne? Wo die Selbstwirksamkeit erfahren. Wenn ich noch ein paar Namen nennen darf, also was für mich da in letzter Zeit sehr prägend war Marina Weißband und Dejan Mihailovic. Also Dejan ist in unserem Institut auch und die haben nämlich ein Projekt gegründet. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt hatte. Das ist auf jeden Fall was, was mir für das nächste Jahr vorschwebt oder für dieses an unserer Schule. Das ist das Aula-Projekt. Das ist so ein bisschen Liquid Democracy, wenn man so möchte. Also Marina ist ja die ehemalige Vorsitzende der Piratenpartei und jetzt bei den Grünen. Also die hat dieses Projekt gegründet, Liquid Democracy an Schule und das ist eben dieses Aula-Projekt mit Dejan zusammen. Und da geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler selbst sich zusammentun an Schule und Ideen einbringen, die an Schule dann umgesetzt werden, wenn sie viel Beteiligung erfahren. Ne? Und eine Schulleitung vorher mit denen auch einen Vertrag aufsetzt und sagt, wenn ihr so und so viele Befürworter für ein Thema findet, dann nimmt das nachher auch wirklich Einzug in unseren Komplex. Ja? Also dann wird das auch umgesetzt. Das ist also kein zahnloser Papiertiger, sondern ihr bewegt wirklich was bei uns. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass zum einen die Lehrerinnen und Lehrer, aber eben auch die Schülerinnen und Schüler sehen, sie können was bewirken an Schule. Ich glaube, dann dieser Vertrauensvorschuss, den man da reinbringt, der zahlt sich total aus, ne? Weil das dann viel stärker als als eine Sache erlebt wird, an der man beteiligt ist. So ähnlich wie auch Barcamps davon leben, dass eben sich jeder einbringt und niemand nachher sagen kann, das war ja Mist, ne? Weil dann kritisiert er sie sich ja selbst, ne? Weil sie hat das ja eigentlich mitgemacht. So ist es bei Schule ja eigentlich auch. Also wir müssen rauskommen aus dieser Geschichte, der Lehrer sagt, was gemacht wird, ne? Sondern Schülerinnen und Schüler sind selbst dafür verantwortlich. Ne? Und so wie das ganze der ganze Komplex eben mitgelebt werden muss von so einem Schüler, von Schülerinnen und Schülern. Mhm. Das ist ein kleines Beispiel, aber für mich ganz entscheidend, ne? So Schülerinnen und Schüler mehr in die Verantwortung zu bringen und selbst mitgestalten zu können. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Den geben wir gerade einfach nochmal Raum zum Nachklingen. Und ich möchte jetzt gerne mit dir, David, zur letzten Frage kommen. Und die kennst du vom letzten Mal. Wir gucken immer so auf die grüne Wiese, ne? Da geht es so in die Vision. Wie sieht für dich Schule der Zukunft aus? Das hatten wir ja schon. Also das wollen wir jetzt nicht einfach wiederkäuen und wiederholen. Das macht ja nicht so viel Sinn. Wir haben uns noch mal eine kleine Variante dessen überlegt und nehmen noch mal Bezug jetzt eben zu dem Thema, worüber wir jetzt auch im Wesentlichen gesprochen haben, und zoomen jetzt noch mal wieder auf die zeitgemäße Prüfungskultur. Wenn du den Satz, also ich lese dir gleich nochmal einen Satz vor, und wenn du diesen nach deinen Wünschen ergänzen darfst, dann hast du da jetzt gleich freie Fahrt. Der Satz lautet: Wenn es bei der zeitgemäßen Prüfungskultur nur und ausschließlich nach mir und meinen Wünschen ginge, dann?
Ja, dann wäre das keine Vision mehr, ne? Sondern tatsächlich Realität. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Also momentan ist ja vieles von dem, was wir machen, eher so prototypisierend. Das heißt, wir loten aus, wo geht das jetzt gerade, wo kann man das machen, und sammeln Erfahrungen dabei. Das ist gut und wichtig. Ich glaube aber, wir müssten eigentlich ja dahin kommen, dass das eine normale Situation ist. Also dass Prüfungen eben nicht so sehr oder vielleicht sogar gar nicht diese Selektionsfunktionen in sich haben, sondern viel stärker so lebensweltbezogen sind, viel stärker Diagnosefunktionen haben, viel mehr realitätsbezogen sind, viel freier sind, und dass das eine Regel ist, dass wir hier gar nicht darüber reden müssen, wir zum Beispiel jetzt in diesem Podcast, dass wir so ein Institut gegründet haben, sondern man eigentlich sagt, ja, Mann, das ist ja total selbstverständlich, ne? Also das ist ja, ist ganz nett, aber das braucht man ja eigentlich auch gar nicht, weil das macht ja eh jeder. Also das wäre so ein Traum, den ich da hätte in diesem Bereich, ne? Dass wir Schule, weil wenn man ganz ehrlich ist, das ist natürlich wirklich nichts Neues, ne, in ganz vielen Bereichen. Nur irgendwie haben wir es geschafft, Schule so zu konservieren in ganz vielen Sachen, dass immer das Alte weiterlebt. Und das, also ich würde mich darüber freuen, wenn wir in einem Jahr wieder zusammensitzen und dann sagen, ja Mann, das ist ja jetzt alles völlig normal, ne? Und was macht ihr jetzt eigentlich? Und vielleicht machen wir dann gar nichts mehr in dem Bereich, weil das so völlig normal ist, ne? Und dann wäre das ja super cool, ne? Also das glaube ich zwar nicht, aber das wäre so eine Vision, die fände ich toll, ne? Also wenn man gar nicht so ein Institut gründen müsste. Das Institut ist ja auch gegründet worden, weil wir so ein bisschen hilflos sind, ne? Weil alle irgendwie so vor sich hin brödeln und jeder so ein bisschen was Nettes macht, aber gesamt gesehen da wenig bei rauskommt, ne? Also natürlich, wir sind wirksam vor Ort und wir machen mit Sicherheit auch über unsere Ortschaft hinaus an den einzelnen Schulen Werbung und können ein bisschen was bewegen, aber auf Deutschland oder vielleicht sogar auf Europa bezogen ist das ja gar nichts, ne? Und das finde ich eigentlich schade. Also, und deswegen kam das Institut rein, um da so ein bisschen Wind reinzubringen, um uns vielleicht eine Plattform zu geben. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Wobei das natürlich auch zeigt, dass es sowas geben muss. Und ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also ich hatte ja vorher schon dieses Thema Warten auf Signale von oben. Nach meinen Erfahrungen wird das niemals kommen, weil wir, ich glaube, das hat sowas mit Sozialisation auch zu tun. Wir werden in Systemen groß und kennen dann auch nur diese Systeme. Also das Argument, was von Lehrerinnen und Lehrern auch ganz häufig kommt, ist, meine Schüler wollen das gar nicht anders. Also die wollen gar keine zeitgemäße Prüfung, ne? Ja, natürlich, klar, wenn ich die jetzt aus dem Hut zauber, dann wollen die natürlich nicht, weil das natürlich vielleicht auch am Anfang mehr Arbeit ist. Und das ist ja ein Prozess, der dahin führt, ne? Also ich kann die nicht so von 08 direkt aus dem Ärmel zaubern und dann funktioniert das, ne? Das ist ja verbunden mit der Lernkultur, die dahinter steckt, ne? Wenn ich einen klassischen Frontalunterricht mache und hinter ein zeitgemäßes Prüfungsformat setze, dann ist das natürlich total überfordernd. Und ich glaube, das ist überall so. Also das muss irgendwie alles zusammenpassen, ne? Und das wäre schön, wenn das alles wirklich zusammenpassen würde, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass nicht nur eine Graswurzelbewegung ist, die wir da haben, und nicht nur so ein paar Verrückte sind, die sich da finden und vielleicht nette Sachen unternehmen, sondern wenn das eigentlich ja der Mainstream wird, ne? Und wir im Jahr sagen, ja, das ist gar nicht mehr so außergewöhnlich. Mhm. Ne? Und dann, ja, das wäre spannend.
Lieber David, was für eine schöne Vision du da gezeichnet hast. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte mich auf meine Prüfung freuen, wenn man das dann überhaupt noch so nennen möchte. Das ist ja auch gar nicht wichtig. Prüfung hat ja auch immer dieses Leistungsdruck und ich muss besser sein als irgendjemand anders. Und du hast das vorhin auch schon mal gesagt, dreht sich gar nicht darum, dass irgendjemand besser ist als jemand anders, sondern dass er selber daran gearbeitet hat und dass er das verstanden hat. Und dann ist das, finde ich, das vielleicht besser von irgendjemandem anderen, aber dafür findet das ein anderer besser. Also das finde ich total wertvoll, das einfach mal zu entzaubern, diesen Druck, und dass ich da richtig Lust drauf habe und mich drauf freue, weil ich weiß das ja selber noch, als ich Abi-Prüfung hatte und dann saßen da 4 Leute und haben mich da ausgequetscht in Geschichte und ich war total gestresst und wusste schon kaum mehr noch ein Wort zu formulieren. Eigentlich totaler Quatsch, weil hinterher brauchte ich das natürlich nie wieder so richtig. Und das finde ich ganz, ganz toll, wenn du, wie du sagst, dass das dann ja Normalität ist überall und dass die Kinder eigentlich schon drauf warten, wann die endlich wieder alleine ein Projekt präsentieren dürfen, weil sie da Wochen dran gearbeitet haben und dann kriegen die Feedback. Das wäre auch so, also ich würde mich auch irre freuen, wenn das einfach Normalität ist. Vielen Dank für diese schöne Idee.
Vielleicht noch so eine Ergänzung dazu. Ich habe bei meiner Tochter jetzt gesehen, die große Tochter ist in der 5. Klasse, also schon in der weiterführenden Schule. Und da gibt es durchaus schon genau die Versuche, die wir so gerade hatten. Und ich merke so aus Sicht eines Vaters, was das bewirkt bei den Kindern. Also die schreibt auch nicht gerne Klassenarbeiten, ne? Wie jedes Kind, glaube ich. Ne? Und aber das andere macht die total gerne. Also die hatten dann so ein offenes Format, wo sie Gedichte geschrieben haben oder einen Leserbrief geschrieben haben im Deutschunterricht, dann haben sie mit einem Padlet gemeinsam Ideen gesammelt und die ausgetauscht, bewertet und dann daraus was gemacht. Und da hat die ganz stolz von gesprochen, von dem, was danach herauskam. Welches Kind spricht denn stolz von seiner Klassenarbeit, außer es war eine 1 und dann zeigt es auch nur die Note. Ne? Also, aber das ist da was ganz anderes. Da ging es gar nicht darum, was danach herausgekommen ist. Die Benotung war meiner Tochter völlig Schnuppe. Also vielleicht nicht ganz, aber zumindest spielte das keine übergeordnete Rolle, sondern das Ergebnis war eigentlich das Spannende. Und das nachher, das war dann auch so, die hatten diese Ergebnisse irgendwie gesammelt in so einer Sammlung im Internet und die konnten sich die alle angucken. Das, was die anderen Schülerinnen geschrieben hatten, konnten die sich die angucken. Das war für meine Tochter super. Und das ist doch eigentlich das, was, ne, da kommt man als Elternteil mit den Kindern ins Gespräch über das, was sie in der Schule machen. Und es kann sich sogar irgendwie angucken, was die anderen Kinder auch noch gemacht haben. Und die Tochter ist dann auch spannend und findet das toll, darüber zu reden. Das ist das, wie ich mir dann Schule und sowas auch vorstelle. Und dann habe ich als Elternteil da auch Riesenspaß dran. Und das, genau, aus Elternsicht vielleicht nochmal, das bestärkt das Ganze ja mal, ne? Dass man wegkommt von dieser Notenfixierung und hinkommt dazu, dass es spannend ist und dass es sinnhaft ist, das, was die Kinder da machen. Ne? Und dass sie eine Selbstwirksamkeit erfahren. Und das muss auch gar nicht so sehr auf den Unterricht bezogen sein. Vielleicht hat das noch als Ergänzung dazu. Also das war jetzt ein Beispiel aus dem Deutschunterricht. Aber das können auch ganz andere Sachen sein. Das sind ja so Projekte, auch wieder aus der Sicht eines Vaters. Meine Tochter hat dann irgendwann so von sich selbst aus so ein Klassenfoto versucht zu machen. Und das geht natürlich auf die Distanz gar nicht, weil die, also das ist in der 5. Klasse und die haben kaum Unterricht gehabt. Ne? Also die waren irgendwie ganz am Anfang ein paar Wochen da und nachher nicht mehr und wollten dann aber so ein Klassenfoto haben. Das heißt, die haben sich, haben alle Bilder gesammelt, jeder hat ein Bild zugeschickt und meine Tochter hat die dann freigestellt und in ein gemeinsames Bild reingestellt mit so einem Hintergrund und netter Gestaltung und Namen drunter. Das sind Sachen, die hat sie sich dann selbst beigebracht, fand ich total spannend, ne? weil sie kann das jetzt viel besser als ich zum Beispiel. Und das sind ja so Geschichten, die das ist Lebensweltbezug pur. Ne? Also das war eine Idee, die sie selbst hatte, kam also nicht von irgendwem. Und sie hat sich da eingearbeitet, hat selbst Leute befragt, wie das geht, hat im Internet recherchiert, wie das geht und ist da total fit. Und das Ergebnis ist jetzt super. Ne? Also jeder hat dann gekriegt, der Klassenlehrer hat das dann alle verteilt. Und die ist total happy darüber, dass sie das gemacht hat und alle sie dabei unterstützt haben. Und das ist doch das, was Schule eigentlich machen sollte. Ne? Also Kindern die Möglichkeiten geben, sich selbst irgendwo einzubringen.
Ja, das will ich jetzt nicht weiter durch einen Kommentar zerstören, sondern nur unterstreichen. Und das finde ich ist sogar auch ein ganz wundervolles Schlusswort für unser heutiges Gespräch, lieber David. Und du hast dich ja selber, du hast ja gerade schon nach vorne geschaut Und den Ball, den nehme ich auch. Lass uns mal gucken, was in einem Jahr so dran ist. Und das ist ja auch für uns total wertvoll, jemanden begleiten zu dürfen, auch von einer etwas distanzierteren Sicht und ja wirklich mit dir gemeinsam dann über ein solches Gespräch reinzuschauen, was war währenddessen. Also von daher ist gebongt, würde ich sagen. Nächsten Sommer können wir schon wieder in den Kalender eintragen. Aber für heute erstmal von Herzen danke. Es macht immer ganz viel Freude, dir zuzuhören, weil du auch wirklich, finde ich, wenn ich mir das erlauben darf, wirklich brennst dafür, die Dinge in Bewegung zu bringen. Und ich finde, so wie du darüber sprichst, es auch total einlädt, da nochmal drüber nachzudenken, sich anregen zu lassen, Gedankenmuster aufzubrechen und zu sagen, oh ja, stimmt, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber da setze ich mal an oder ich schaue bei euch auf die Seite und ich gucke mich um und ich lasse mich dann doch auch davon überzeugen, dass es sinnvoll sein könnte, auch Prüfungen anders zu gestalten. Also von daher herzlichen Dank an dich.
Gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Also jederzeit wieder, ne? Hatte ich ja gesagt. Genau.
Dann bis zur nächsten Folge.
Ja, ciao.
Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.